Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und was soll ich sagen? Die Google-Update-Saison hat begonnen mit dem Core-Update vom März, das jetzt begonnen hat. Was es damit auf sich hat und was zu erwarten ist, darauf gehen wir in dieser Episode ein. Aber es gab noch weitere spannende Meldungen in dieser Woche. Zum Beispiel hat eine Studie ergeben, dass die Mehrheit der Antworten, die von KI-Chatbots gegeben werden, falsch sind und dementsprechend mit Vorsicht zu genießen sind. Trotz KI nehmen die Suchanfragen bei Google zu, das zeigt eine andere Studie. Und wir müssen das Thema Backlinks und bezahlte Platzierungen neu denken. Ja, das und mehr in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee gemacht oder ihr habt es sonst irgendwie bequem und könnt jetzt euch die Zusammenfassung der wichtigsten SEO-News in Ruhe anhören. Ich jedenfalls habe hier einen Kaffee dabei, deshalb nicht wundern, wenn ich ab und zu mal einen Schluck nehme, so wie jetzt zum Beispiel. Aber fangen wir gleich an mit dem Google Core Update. Es ist das erste Google Core Update seit Dezember des letzten Jahres. Also im letzten Jahr gab es ja zwei Core Updates hintereinander, eins im November und eins im Dezember und jetzt im März das nächste. Das ist jetzt erstmal weniger überraschend, denn der März ist ja meistens so der Monat, in dem solche Updates stattfinden. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Insofern erstmal nichts Außergewöhnliches. Wenn man sich so die Ankündigung anschaut von Google zum Update, dann ja, fällt auch erstmal auf den ersten Blick zumindest nichts Besonderes auf. Das heißt wieder, es sollen relevantere, bessere Inhalte in den Suchergebnissen ausgespielt werden für alle Arten von Websites. Aber ein kleiner Satz, der ist dann doch interessant und lässt so ein bisschen aufhorchen. Und zwar soll es wohl mehr Content von sogenannten Creators geben, die mithilfe von Verbesserungen im Lauf dieses Jahres in den Suchergebnissen präsenter sein sollen. Also, was heißt das jetzt genau? Was sind Creators im Sinne von Google? Das ist immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen und nicht so ganz trennscharf. Im Grunde ist ja jede, der oder die Inhalte erstellt, bereitstellt, ein Creator, eine Creatorin. Aber ich glaube, dass Google hier so ein bisschen drauf abzielt, dass Inhalte von einer größeren Bandbreite von Websites einfach in den Suchergebnissen erscheinen sollen. Es war ja bisher immer eine Kritik, dass Google sehr stark auf populäre Marken, auf große Websites setzt und dass die für viele Suchanfragen eben dominieren und dass kleinere Websites da weniger Chancen haben, selbst dann, wenn die Inhalte, die es dort zu finden gibt, besser sind. Obwohl es ja viele, viele gute oder richtig erfahrene Creators gibt im Web und ja, es könnte sein, dass jetzt im Lauf dieser Zeit da eben ein bisschen mehr passiert, dass hier ein bisschen mehr Abwechslung auf die Suchergebnisseiten kommt. Google schreibt außerdem, dass manche dieser Verbesserungen bereits erfolgt sind. Das heißt also, bereits jetzt müssten wir eigentlich schon Änderungen sehen. Und weitere Verbesserungen sollen dann später folgen. Ja, müssen wir uns anschauen, was da passiert, ob es tatsächlich zu mehr Varianz kommen wird auf den Suchergebnisseiten. Wie so oft dauert das Core-Update bis zu 2 Wochen, zumindest laut Ankündigung. Es gab auch schon Updates, die deutlich länger gedauert haben. Manche waren auch schon nach etwas mehr als einer Woche durch. Das bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, es wird sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen zu größeren Verschiebungen auf den Suchergebnisseiten kommen. Das heißt, eure Sichtbarkeit wird sich möglicherweise deutlicher verändern als sonst. Es kann zu Ranking-Veränderungen kommen, auch für wichtige Keywords. Deshalb meine Empfehlung, schaut, wenn ihr Zugriff habt, einmal auf Sistrix. Das ist eher so als Großwetterlage gedacht. Ihr solltet aber vor allem auf detaillierte Daten schauen, einzelne Rankings, auf die Google Search Konsole, wie verändern sich die Klicks bei euch, die Impressionen, gibt es Änderungen an der durchschnittlichen Position und so weiter. Also Daten aus erster Hand sind da auf jeden Fall am besten. Und das wird auf jeden Fall spannend und ich drücke euch natürlich allen die Daumen, mir auch, ja, ich habe ja auch einige Projekte am Start dass wir da alle ja profitieren von diesem Update, denn wir haben natürlich alle sehr gut vorgearbeitet und entsprechend die Voraussetzungen geschaffen, dass uns dieses Google Update dann im Zweifelsfall nach oben bringt. Warten wir es einmal ab. Spannend auf jeden Fall. Großer Themenbereich in dieser Podcast-Folge ist KI, KI-Chatbots. Und da gibt es gab es in dieser Woche verschiedene Meldungen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Zunächst einmal bin ich auf eine Studie gestoßen, die vielleicht auch der eine oder die andere von euch schon bestätigen kann, nämlich, dass die Antworten von KI-Chatbots oftmals falsch sind, beziehungsweise dass die Antworten allgemein unzuverlässig sind. Und ja, eine Studie hat das Ganze mal etwas näher untersucht. Und zwar wurde die von Columbia Journalism Review veröffentlicht. Und hier wurden verschiedene interessante Erkenntnisse zutage gefördert. Zum einen tendieren Chatbots dazu, auch solche Fragen zu beantworten, die sie eigentlich gar nicht beantworten können. Und sie geben falsche oder spekulative Antworten. Premium-Chatbots, also die Version, die ihr dann gegen monatliche Bezahlung bekommen könnt, die lieferten sogar mehr falsche Antworten, die sie aber gleichzeitig als verlässlich bezeichneten. Und viele Chatbots scheinen auch die Regeln in der Robots.txt zu umgehen. Das heißt also, dass da tatsächlich Inhalte auch verwendet werden, die eigentlich gar nicht verwendet werden dürfen. Generative Search Tools erzeugten Links und zitierten auch syndizierte und kopierte Versionen von Artikeln. Und die Lizenzierung von Newsinhalten bietet keinerlei Gewähr für die korrekte Zitierung in den Antworten von Chatbots. Das ist vor allem für Publisher und Newsverlage und so weiter interessant. Für die Studie wurden 10 zufällige Artikel von verschiedenen Publishern ausgewählt und aus diesen Beiträgen wurden Auszüge entnommen, die dann für die Anfragen an die Chatbots verwendet wurden. Nachdem jeder Chatbot die Auszüge erhalten hatte, wurden sie nach der Schlagzeile, dem Original-Publisher, dem Veröffentlichungsdatum und der URL gefragt. Und dabei wurden Auszüge verwendet, für die Google die Originalquelle innerhalb der ersten 3 Suchergebnisse angezeigt hat. Es wurden insgesamt 1600 Anfragen gestellt, und zwar 20 Publisher zu je 10 Artikeln und je 8 Auszügen. Und ja, die Ergebnisse lassen dann doch aufhorchen. In mehr als 60% der Fälle lieferten die Chatbots nämlich teilweise oder komplett falsche Antworten. Dabei schnitt Perplexity mit 37% noch am besten ab, während Grok 3, also das Projekt auch von Elon Musk, eine deutlich höhere Fehlerrate aufwies. Hier waren 94% der Antworten teilweise oder komplett fehlerhaft. Die meisten Chatbots verbanden falsche Antworten mit einer trügerischen Zuversicht in die Qualität ihrer Antworten und solche Phrasen wie "es ist möglich", "es scheint", "könnte" und ähnliche, die kamen nur sehr selten vor. Auch räumten die Tools selten ein, dass sie eine Antwort nicht geben können. So lieferte zum Beispiel ChatGPT 134 falsche Antworten, zeigte fehlendes Vertrauen in die Antwort aber nur in 15 Fällen durch entsprechende Hinweise an und lediglich der Microsoft Copilot lehnte mehr Fragen ab, als er beantworten konnte. Und wer glaubt, dass die Premium-Versionen der Chatbots besser abschneiden, sieht sich durch die Studie getäuscht. Zwar gaben die Tools tatsächlich mehr korrekte Antworten als die kostenlosen Versionen, allerdings lag paradoxerweise auch die Fehlerrate höher. Das liegt daran, dass sie dazu tendieren, mehr falsche Antworten mit Zuversicht in die Korrektheit zu liefern, anstatt die Fragen einfach abzulehnen. Und das erschwert es, richtige von falschen Antworten zu unterscheiden. Ein Problem natürlich, gerade dann, wenn es um sensible Themen geht. Ja, auch beim Thema Robots.txt gab es überraschende Erkenntnisse. Und zwar 5 von 8 Chatbots erstmal, nämlich ChatGPT, Perplexity, Perplexity Pro, Copilot und Gemini, die haben die Namen ihrer Crawler veröffentlicht, sodass diese bei Bedarf per Robots.txt blockiert werden können. Dagegen sind die Namen der Crawler von DeepSeek, Grok 2 und Grok 3 nicht bekannt. Aber selbst wenn man die Namen der Crawler kennt, dann schützt das nicht vor ungewünschten Crawlen. Denn ChatGPT, Perplexity und Perplexity Pro lieferten entweder keine Antworten zu Content, auf den sie eigentlich Zugriff hatten, gaben dafür aber Antworten zu manchen Inhalten, für die sie per Robots.txt gesperrt waren. Und vor allem Perplexity Pro zeigte hier ein solches Verhalten. Und Perplexity konnte auch Antworten zu Inhalten geben, die hinter einer Paywall liegen. Und auch die in den Antworten der Chatbots genannten Quellen sind kritisch zu bewerten. Problematisch ist dabei vor allem, dass oftmals vertrauenswürdige Quellen wie zum Beispiel die BBC genannt werden, die Antworten aber dennoch falsch waren. Außerdem wurden häufig falsche Quellen genannt. Negativer Spitzenreiter in der Studie ist DeepSeek mit 115 von 200 betroffenen Artikeln. Ja, und all das zeigt, die Antworten von KI-Chatbots sind derzeit noch alles andere als vertrauenswürdig. Die hohe Fehlerquote von mehr als 60% lässt sich eher auf Zufallstreffer, denn auf gut recherchierte Inhalte schließen. Also da kann man genauso gut würfeln. Wer sicher gehen will, dass er die richtige Antwort bekommt, ist nach wie vor auf manuelle Recherche auch in klassischen Suchmaschinen wie Google angewiesen. Und bleiben wir noch so ein bisschen beim Thema KI und Google. Es hat sich nämlich gezeigt, dass das Aufkommen von KI-Tools wie ChatGPT, Perplexity oder DeepSeek keine Auswirkungen auf Googles dominierende Stellung auf dem Suchemarkt zu haben scheint. Denn nach wie vor ist Google da weit vorne und konnte sogar die Anzahl seiner Suchanfragen im Jahresvergleich deutlich steigern. Das zeigt eine Studie von SparkToro. Von 2023 auf 2024 stieg die Zahl der Suchanfragen über alle Produkte hinweg um fast 22%. Und dazu trug besonders die Websuche bei. Einen leichten Rückgang gab es dagegen zwischen bei Shopping und Videos. Und bei den KI-Suchen, die ja oft als starke oder aufkommende Konkurrenz von Google gehandelt werden, da scheint aktuell nur ChatGPT eine Rolle zu spielen, wenn man sich den Anteil der Nutzerinnen und Nutzer ansieht, die solche Tools verwenden. Hier lag ChatGPT zuletzt bei 20% oder etwas über 20%. Weit abgeschlagen sind dagegen Google Gemini, Microsoft Copilot, Claude und Perplexity. Die bewegt sich alle unter 5%. Doch selbst ChatGPT spielt noch in einer ganz anderen Liga als Google. Bei ChatGPT werden zwar pro Tag laut Aussage von Sam Altman etwa 1 Milliarde Nachrichten pro Tag beantwortet. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit Prompts oder der Zahl an Suchanfragen. Denn nach einer Untersuchung von SEMrush gab es durchschnittlich 8 Nachrichten je Prompt und nur etwa ein Drittel der Prompts haben eine Suche als Intent. Der Rest bezieht sich auf andere Aufgaben, wie zum Beispiel das Schreiben von Texten oder das Erstellen von Bildern. Und daraus ergeben sich etwa 37,5 Millionen Suchanfragen, die ChatGPT pro Tag beantwortet. Zum Vergleich, bei Google sind es etwa 13,7 Milliarden pro Tag, beziehungsweise etwa 5 Billionen Suchanfragen pro Jahr. Das sind ja die Zahlen, die Google zuletzt genannt hat. ChatGPT kommt also auf einen Anteil von etwa 0,27% der Suchanfragen von Google. Natürlich kann man das nicht 1:1 vergleichen und man muss auch die anderen Anfragen berücksichtigen, die an ChatGPT gestellt werden. Aber was man natürlich daraus ablesen kann, ist, dass hier schon noch ein deutlicher Unterschied besteht in der Nachfrage, was sich natürlich mit der Zeit ändern kann, ganz klar. Mehr Suchanfragen in Google bedeuten aber auch nicht automatisch mehr Klicks für Websites. Wie viel Traffic Websites aus Google erhalten, das wird zukünftig auch davon abhängen, wie sich Google verändert. Und hier sind insbesondere die AI-Overviews und der AI-Mode relevant. So hat zum Beispiel eine Studie gezeigt, dass Webseiten, die nicht in den AI-Overviews genannt werden, Nachteile in der Suche haben. Ja, und noch etwas, was etwas mit dem Thema KI zu tun hat, ein Thema, was ja auch in der SEO immer wichtig war, das sind Backlinks. Bisher galten für Backlinks ja verschiedene Kriterien als besonders wichtig. Sie sollten zum Beispiel von thematisch relevanten Seiten und Websites stammen, die ihrerseits eine möglichst starke Reputation aufweisen, zum Beispiel in Form eines hohen PageRanks. Und ganz wichtig, Links sollten nicht No-Follow sein, damit Google sie für die Rankings berücksichtigt. Im Zeitalter der KI hat sich das aber etwas geändert, denn hier kommt es auf eine möglichst hohe Präsenz in verschiedenen Kanälen an, damit die KI-Modelle eine Marke, ein Produkt oder eine Website berücksichtigen. Jede zusätzliche Erwähnung verbessert die Chance, beispielsweise für eine Suche nach einem Produkt in Perplexity oder ChatGPT als Anbieter genannt zu werden. Und im Unterschied zu Backlinks für Google kommt es hier nicht in erster Linie auf den Link, sondern eben auf die Erwähnung an. Wenn ein Link in der Erwähnung vorhanden ist, dann ist das gut, aber verzichtbar. Das ermöglicht spannende neue Möglichkeiten zum Linkbuilding und Backlinks mit No-Follow werden dadurch interessanter und bezahlte Platzierungen ohne Link sind ebenfalls ein gutes Mittel, um mehr Sichtbarkeit aufzubauen. Formate wie Advertorials oder Produktvergleiche sind Beispiele für Content, der sich dafür eignet. Aber auch Podcasts, Videos und Offline-Werbung sind interessant. Hierzu kommt, dass es viele große und populäre Websites gibt, die bezahlte Platzierungen mit Links ohne NoFollow gar nicht anbieten, wohl aber Platzierungen ohne Link oder mit NoFollow-Link. Maßgeblich sollten hier vor allem die thematische Relevanz der Website sowie das potenzielle Aufkommen an Besucherinnen und Besuchern für den Artikel sein. Umso präsenter der Artikel, desto größer die Chance, dass die Erwähnung Einfluss auf die Antworten der KI-Tools gibt. Backlink-Strategien müssen also neu gedacht werden. In Zeiten von KI eröffnen sich viele neue Möglichkeiten, die es zu entdecken und zu nutzen gilt, ohne die strengen Regeln, die Google bisher auferlegt hat. Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass Google weiterhin seine Regeln auch kontrolliert und aufrechterhält. Und Verstöße gegen die Webmaster-Richtlinien gilt es daher natürlich weiterhin zu vermeiden, wenn man nicht Gefahr laufen will, in Google abgestraft zu werden. Jetzt noch ein praktischer SEO-Tipp, auf den ich gestoßen bin in dieser Woche. Und zwar bezieht er sich auf das Veröffentlichungs- und das Aktualisierungsdatum von Artikeln. Das angezeigte Datum ist ein wichtiger Faktor, wenn es um die Klickrate in den Google-Suchergebnissen geht, denn neue und aktuelle Beiträge werden tendenziell häufiger geklickt. Und das kann zum Problem werden, wenn Artikel auf Webseiten mit zwei Daten versehen sind, dem Veröffentlichungsdatum und dem Aktualisierungsdatum. Wenn Google hier das falsche Datum in den Suchergebnissen anzeigt und das ältere Veröffentlichungsdatum anstelle des jüngeren Aktualisierungsdatums verwendet, dann kann sich das negativ auf die Klickrate auswirken. Ein Beispiel dafür hat Abby Gleason auf LinkedIn geteilt. Im August des vergangenen Jahres war neben dem Veröffentlichungsdatum das Aktualisierungsdatum zu einem Website-Bereich hinzugefügt worden. Und damit begann die Klickrate zu sinken. Google hatte nämlich anstelle des Aktualisierungsdatums der Artikel, die immer so zwischen 2024 und 2025 lagen, das Veröffentlichungsdatum gewählt. Und das war dann meistens deutlich älter, zum Beispiel aus dem Jahr 2021. In Folge war die Klickrate um etwa 22% gesunken. Und Google rät ja selbst in seiner Dokumentation dazu, die Zahl der Datumsangaben auf Webseiten zu reduzieren. Dort heißt es, versuche die Zahl anderer Datumsangaben auf der Seite weitestmöglich zu verringern. Wenn du dich an die Best Practices gehalten hast und weiterhin falsche Datumsangaben ausgewählt werden, entferne einige oder alle anderen Datumsangaben auf der Seite. Das Ganze kann noch komplizierter werden, wenn man neben dem Veröffentlichungsdatum, dem Aktualisierungsdatum auch noch das Erstellungsdatum anzeigt. Dann gibt es nämlich gleich drei Daten, aus denen Google dann das Richtige auswählen soll. Es scheint aber dagegen kein Problem zu sein, in den strukturierten Daten sowohl Date Published als auch Date Modified anzugeben. Entscheidend sind hier also offenbar nur die Daten, die sichtbar auf der Webseite angezeigt werden. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid in einer Woche zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Und vergesst nicht, es gibt auf SEO Südwest jeden Tag für euch die aktuellsten SEO-News, meistens auch am Wochenende, wenn etwas Relevantes passiert. Also schaut regelmäßig vorbei und ich freue mich auf euch dann das nächste Mal. Bis dann, ciao, ciao, euer Christian.